Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich begrüße heute Thomas Doll, Troikon. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Er hatte hoffentlich eine gute Anreise. Heute ist es in Berlin ein bisschen schwierig mit dem Verkehr. Wir haben U-Bahn-Streik, die Stadtautobahn ist gesperrt und ja, das ist eigentlich zu normalem Wahnsinn, kommt das noch dazu. Aber du warst sehr pünktlich.
Ich war sehr pünktlich. Ich wohne am Stadtrand in Wannsee, im schönen grünen Wannsee. Und ich war total überrascht, dass die Stadtautobahn bis zum Dreieckfunkturm an sich relativ leer war.
Okay.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass alle Pendler, die über die AWUS nach Berlin reinfahren, im Moment nicht nach Norden abbiegen können. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es vor allem für die Pendler, die die Ost-West-Verbindung nehmen müssen, zum Beispiel nach Spandau, für die wären das harte 2,5 Jahre, weil ich habe heute Morgen gehört, dass die Brücke wohl 2 bis 2,5 Jahre nicht zur Verfügung steht. Mhm. Ist halt ein echtes Dilemma. Jetzt haben wir die Dresdner Probleme mit der Carola-Brücke, die haben wir uns jetzt nach Berlin eingefangen. Und eine Brücke, die von 1963 ist und dann über die Stadtautobahn rüber auch noch die Gleise der Ringbahn kreuzt, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich staune ein bisschen, dass man die Brücke nicht mit einem speziellen Abstützungsbauwerk, dass man das nicht abstützen kann. Also offensichtlich geht es nicht, hat der Autobahn GmbH-Chef gesagt. Muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich bin weder Statiker noch irgendwie ein spezieller Bauingenieur. Ich könnte mal meinen Vater fragen. Der hat sowas tatsächlich gebaut für die Bundesbaudirektion. Aber ich bin Kaufmann der Grundschutz- und Wohnungswirtschaft und das bin ich auch sehr gerne.
Sehr gut. Ich glaube, da passt unser stetiges Motto dazu. Wir haben wie immer einen Gin dabei. Heute gibt es Capriol, ein italienischer Blutorangen- und Pfirsich-Gin.
Schmeckt sehr, sehr gut.
Zum Wohle.
Prost. Kommt übrigens aus Italien.
Mhm. Der fetzt.
Der fetzt.
So ist es. Spannende Zeiten. Wir erleben so ein bisschen frischen Wind über den Atlantik. Wirbelt alles ein bisschen durcheinander, auch den Immobilienmarkt, im Speziellen eher den Zinsmarkt. Neue Herausforderungen, neue Schulden, es passiert aktuell sehr viel. Wir auf der Immobilienseite sehen wir aktuell, dass die langfristigen Zinsen doch deutlich gestiegen sind, 0,4, 0,5, was schon spürbar für viele ist, was natürlich wieder auch auf die Renditen Einfluss hat. Wie erlebst du so die aktuelle, zumindest auch vielleicht die aktuelle Stimmung unter den Teilnehmern?
Also ich war tatsächlich in den vergangenen 12 Monaten pessimistischer, als ich es im Moment bin, weil ich spüre, dass zumindest an einigen Stellen die Dinge sich in die richtige Richtung bewegen. Die Troikon ist ja als Projektentwickler vor allem im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau tätig gewesen, seit 1994 übrigens. Und wir machen an der alten Schäferei in Französisch-Buchholz, bereiten wir eine der größten Projektentwicklungen im Berliner Norden vor. 2000 Wohnungen, vielleicht ein bisschen mehr, eine große Schule, Kitas. Ich denke, dass der Zinsmarkt sich seitwärts bewegt. Und was mir mehr Sorge macht, ist das, was ich auch gerade im Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin gelesen habe, dass wir an sich durch den fehlenden Neubau und auch durch den fehlenden Neubau in Berlin keine bezahlbaren Wohnungen mehr haben. Ja. Wir haben sicherlich eine Verfügbarkeit bei Wohnungen, die jenseits der 20 Euro pro Quadratmeter netto kalt liegen, aber das hilft dem allergrößten Teil der Bevölkerung nicht weiter. Und deswegen sind die Zinsen sind für die Menschen ein Thema, die vielleicht sich eine Eigentumswohnung kaufen wollen oder die sich ein Haus kaufen möchten. Aber insgesamt in Berlin treibt das wahrscheinlich die Menschen eher um, wo kommt eine bezahlbare Wohnung her? Und das ist tatsächlich berlinweit von Ost nach West. Also da kannst du jede Ausdehnung nehmen, von Spandau bis Marzahn-Hillersdorf. von Frohnau bis in meinen Bezirk, in Wannsee, da gibt es so gut wie gar nichts, ist klar.
Ja.
Obwohl die Leute da mehr bezahlen können. Aber das ist die echte Katastrophe.
Das haben wir auch im Wahlergebnis gesehen. Also die Linken haben natürlich mit dem Thema in Berlin was Ordentliches besetzt, was Berliner angeht. Und das sieht man auch in den Stimmenabgaben. Und der Druck ist ja weiter da. Also wir haben einen hohen Zuzug, keinen bezahlbaren Wohnraum. Also selbst in Bezirken, wo man früher vielleicht nicht so gerne gewohnt hat, Marzahn-Hellersdorf, Hellersdorf, Märkische Viertel, da sehen wir halt auch für Bestandswohnungen 15 Euro, 16 Euro locker. Ja, also das ist ja das große Thema. Und Neubau, da sind wir auf jeden Fall klar. Auf der einen Seite der geförderte Wohnungsbau, auf der anderen Seite der freifinanzierte. Bei den aktuellen Baukosten tun die sich natürlich schon schwer, dort adäquat was hinzustellen, auch bei den Zinsen. Also die Gemengelage ist dort schon sehr unentspannt.
Prinzipiell gebe ich dir recht. Die Baukosten spielen natürlich immer eine Rolle. Das ist aus meiner Sicht auch klar. Man hat natürlich die energetischen Standards in Richtungen gebracht, die an sich teilweise auch ungesund sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben vor 3 Jahren einen öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau in Spandau an der Havelmarina fertiggestellt, haben KfW 25 realisiert, haben ein Bio-BHKW eingebaut und wundern uns jetzt natürlich im Hinblick auf den Energiebezug, dass wir bei 2,92 Euro Heizkostenvorauszahlung liegen. Warum? Weil Biogas ist so teuer, das können sich die Leute im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau gar nicht leisten. Und dann kriegst du Briefe, wo die Leute dir sagen, ja, wieso heizen wir eigentlich nicht alle mit Russengas weiter? Also das ist das Problem. Und da gibt es ja einige politische Vertreter, die auch noch sagen, ja, holt doch endlich dieses Gas zurück, was aus meiner Sicht überhaupt nicht geht. Aber Energiebezug, Energiepreise, das spielt nicht nur in der Industrie eine Rolle, das spielt eben auch im Wohnen eine Rolle.
Absolut. Also das, ich kenne auch einige, die große Wohnanlagen mit Pelletheizung betrieben haben, Zentralpellet, das ist mittlerweile auch nicht mehr so günstig gewesen. Hab gestern noch einen Bericht gelesen über ThyssenKrupp, der ihr Wasserstoffstahlwerk in Duisburg, meine ich, ist es, öffnen wollen. Und das ist, ich glaube, so 50% fertig, aber das, was alle vorher ausgesagt haben, dass die Kapazitäten am Wasserstoff nicht da sind, wo soll es herkommen? Das ist halt ein Riesenthema. Zudem kommt halt der Druck beim Stahl aus dem Ausland. Alles ist eine Preisfrage und auch der Emissionshandel in Europa. Das heißt, wenn was wir wegnehmen, können andere mehr verbrauchen. Also ob wir uns damit einen Gefallen tun, ist eine ganz, ganz große Frage. Eigentlich ist keine Frage, aber das bleibt abzuwarten. Und beim Wohnen, klar, das war ist ja schon immer ein Thema gewesen, die zweite Miete quasi, die Nebenkosten, die ja von bis gehen. Also ich kenne Beispiele bei Genossenschaften, die kriegen es halt bei 2,50 Gesamtnebenkosten hin.
Klar.
Unser alter Mietvertrag, wo wir vorher gesessen haben in der Friedrichstraße, mit Rolltreppen, Aufzügen etc., da waren wir bei 8 Euro Nebenkosten. Also klar, Büro noch was anderes, aber da spielt sich ab. Und wie du sagst, geförderter Wohnungsbau ist, glaube ich, ein zwingendes Muss für die nächsten Jahre. Aber da bist du politisch tief im Thema drin.
Ja.
Du kennst die Protagonisten, die dafür mitverantwortlich sind. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Beziehung extrem professionalisiert. Also wir realisieren mit HOVOG, mit GEWOBAG oder GESOBAU, realisieren wir wirklich Top-Projekte. Wir bauen mit Generalübernehmern in der Regel Condo-Wessels in der Vergangenheit. Das wird in der Zukunft auch in Richtung serielles Bauen gehen und wir versuchen natürlich vor allem an der Baukostenschraube zu drehen, weil, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben den Gartenhof Giefoldstraße in 2013 fertiggestellt für die GEWOBAG. Da war der Gesamtabgabepreis bei ungefähr 3.000 Euro. Das sind heute Baukosten. Also das würde gar nicht mehr gehen. Und das Grundstück am Gartenhof Giefoldstraße in Berlin-Treptow, was man als Innenstandlage bezeichnen kann, haben wir damals für 172 Euro den Quadratmeter gekauft.
Gibt's auch nicht mehr.
Da bist du heute beim Zehnfachen.
Ja.
Und wenn der Auslauf bei 5.000 Euro ist, Stellungskosten, Gesamtgestellungskosten, und da hast du echt noch nicht viel verdient. Also die Leute, die Eigentumswohnung realisieren, würden sich aber so einen Abgabepreis, würden sie sich ja schieflachen.
Ja.
Aber sie werden die Wohnung ja im Moment nicht richtig los, muss man auch dazu sagen. Aber wenn du da einfach ökonomisch runterrechnest und du hast keine Förderung drin, dann brauchst du die 20 Euro netto Kaltmiete. Und das ist das, was selbst der IBB-Wohnungsmarktbericht sagt, dass sich im Normalfall die Miete um 1,75 pro Jahr in den letzten Jahren gesteigert hat, also über 3 Euro. Mhm. Und wir liegen momentan bei einer Wiedervermietungsmiete, die liegt beim Mittelwert bei 15,74 Euro. Um ehrlich zu sein, bin ich da mal ganz sprachlos, weil wenn ich streng in den Mietspiegel gucken würde und würde noch 10% draufrechnen, dann müssten eigentlich relativ viele Wohnungen, die neu vermietet werden, müssten eigentlich über der Mietspiegelgrenze vermietet sein. Das ist ja auch so.
Ja.
Viele, die auch aus dem Ausland kommen, sagen, 15,74 Euro, das ist ja gar nichts, das mache ich. Mhm. Und ich sehe schon, dass das die normalen Menschen in Berlin überfordert, weil, warum? Wir haben halt nicht die hohen Einkommen.
Genau.
Wir haben nicht die Einkommen von München, Frankfurt, Stuttgart oder Hamburg.
Absolut. Oder auch in anderen europäischen Städten selbst. Man muss es sagen, selbst Polen in Warschau, die Leute verdienen dort mehr als wir im Durchschnitt.
Ist korrekt. Ist korrekt.
Und die Einkommensquote ist dort wesentlich höher. Das ist natürlich oft über die letzten Jahre, gerade auch in Berlin oder gesamtdeutsch vernachlässigt worden, die Einkommensquote nach oben zu bekommen. Wir sind einer der, haben die geringste mit in Europa. Alle südlichen Länder sind weiter vorne als wir. Deutlich sogar.
Ja, deutlich. Also, Italien bei über 90%.
Genau. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und das wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen. Das ist, glaube ich, umso wichtiger, was ihr macht. Auch die Projekte, die ihr vorhabt, die ihr ja mit städtischen Wohnungsunternehmen zusammen realisiert, um dort auch preiswerten Wohnraum herzustellen. Aber natürlich, wir wissen, wir sind in Berlin. Mhm. Da ist alles ein bisschen anders. Es dauert länger. Es gibt viele Unwägbarkeiten. Und du hast dir gesagt, das findest du toll. Und da steckst du ein.
Ja, ich komme ja ursprünglich aus einem der ältesten Berliner Immobilienunternehmen von Becker und Kries. Ich habe da meine Ausbildung begonnen, ganz klassisch. Und ich bin dann noch zu Zeiten, als die Mauer stand, habe ich Projekte in Norddeutschland begleiten dürfen. Und da ging es um Bundesbedienstetenwohnungsbau und auch Siedlungsbau, der nach dem Krieg für Flüchtlinge gebaut wurde. Und dann war die Bundeswehr da drin. Und so ist eigentlich immer weiter, schlug mein Herz für bezahlbares Wohnen und für den sozialen Wohnungsbau. Und wir haben damals mit relativ überschaubaren Mitteln die Häuser modernisiert und in den Stand gesetzt. Und ich bin 1991, 92 dann angesprochen worden von zwei Studienkollegen, ob ich mir vorstellen könnte, mich selbstständig zu machen. Also ich habe nie geplant, mich selbstständig zu machen, sondern ich bin gebeten worden, in ein Unternehmen einzusteigen, was letzten Endes dann vor allem Neubau realisiert hat und auch Neubau im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau, weil es um die Fördergebietsabschreibung ging.
Ja.
Das ist vielleicht die Kurzfassung meiner Karriere. Länger betrachtet hat mich tatsächlich interessiert, das Thema Wohnen bezahlbar zu machen in hoher Qualität.
Mhm.
Wir haben zum Beispiel jetzt für die HOWOG eine Wohnanlage in Panketal fertiggestellt. Die Zuhörer können gerne mal auf www.treukom-gruppe.de/news gehen.
Mhm.
Da sieht man diese absolute Top-Qualität mit Top-Architektur verbunden. Ist eine Doppelhufeisensiedlung.
Mhm.
Und ich vertrete nach wie vor überall die Auffassung und ich kann das auch bestätigen, man kann auch mit gefördertem Wohnungsbau Geld verdienen. Da verdient man nicht so viel.
Mhm.
Ja, da wird man nicht reich von, aber man wird ein vernünftiges Leben führen. So.
Mhm.
Und ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, der Stadt was zurückzugeben. Ich hatte das Glück, eine relativ gute und behütete Kindheit zu haben und ich hatte eben nicht die Lust, Eigentumswohnungen zu errichten und mich mit jedem einzelnen Menschen darüber zu streiten, ob der jetzt italienischen Carrara-Marmor haben will oder irgendein Zeug aus Spanien. Und ich kenne das noch aus der Zeit, wo Becker und Kries Eigentumswohnungen gemacht hat. Also jeder Eigentümer hatte irgendeine spezielle Vorstellung von dem, was er da haben wollte. Und wir haben das dann eher vom Fließband produziert.
Hm.
Zurück nochmal zu dem Thema der Kostenseite. Ich habe vor kurzem, bin ich mal gefragt worden, warum funktioniert es denn nicht, dass man das für 3.000 Euro macht wie damals? Und dann habe ich gesagt, das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Wenn Sie heute die förderfähigen Baukosten sehen, den auch die Investitionsbank Berlin fördert, übrigens auch den kommunalen Wohnungsunternehmen, dann liegen Sie in einer mittleren Lage, sagen wir mal, bei einem Abgabepreis von 4.800, 4.950 Euro. Dann zieht man da mal Baukosten ab und mindestens 3,3 brauchst du auf alle Fälle. Also wir haben das nur, weil wir Rahmenverträge zum Beispiel mit sehr, sehr großen Abnehmern oder mit großen GÜs haben.
Ja.
Und dann bleiben dir am Ende, wenn du das alles abziehst, noch eine Marge und die Finanzierungskosten, dann bleiben dir vielleicht 600 oder 700 Euro für das Grundstück. So, und wer gibt in Berlin ein Grundstück bezogen auf die Wohnfläche für 600 oder 700 Euro ab? Da steht doch in jedem Maklerangebot immer eine 1 Punkt irgendwas. Also du kriegst für 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche Einstand, kriegst du doch nichts in Berlin. Nein. Das ist ein Problem. Wir kaufen sowas noch nicht. So, wir warten dann so lange, bis wir diese Grundstücke finden, wie Trüffelschweine, und dann können wir das machen.
Es haben ja viele Investoren auch dieses Landbanking betrieben, die werden auch irgendwann unter Druck kommen und da wird sicherlich das eine oder andere auf den Markt kommen. Also das kann ich mir in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall vorstellen.
Da staune ich total drüber. Da bin ich total deiner Meinung. Ich staune darüber, warum es im Moment noch keine Landbanker oder Developer gibt, die nur auf Grundstücke mit Entwickeln gesetzt haben und warum die noch nicht umfallen. Ich weiß es nicht. Entweder ist denen die ganze Zeit noch die Tilgung ausgesetzt, ja, und dann sagt man, ja, das Grundstück wird ja immer wertvoller, was ja der Fall ist. Also kann ich das irgendwie in meiner Bilanz so bewerten, dass ich sage, solange ich ein Grundstück habe, das immer im Wert hochgeht, brauche ich unter Umständen keine Tilgung. Aber das geht nicht immer.
Nein, das hat uns, ja, also ist schon die Richtung, also das zumindest was wir an Marktteilnehmern da beobachtet haben, also auch begleitet haben teilweise, ist es Grundstücke erworben, Eigenkapital eher übersichtlich, viel Mezzanin. Die Banken haben lange stillgehalten, Mezzaninkapitalgeber sind meistens schon abgesprungen. Banken haben durch die Regulatorik 3 Jahre stillhalten können, das endet alles dieses Jahr. So, das heißt, dieses Jahr wird es auch ein bisschen Tag der Wahrheit. Also die müssen etwas tun. Verkaufen, Geld nachschießen, was auch immer. In der Regel wird es eher die Insolvenz werden und dann kommen die Dinger, entweder werden sie noch frei verkauft oder sie gehen über den Insolvenzverwalter. Das werden wir sehen. Also die seit dem Zinsanstieg 22 kamen die alle unter Druck. Zinsen zahlen die wahrscheinlich alle schon lange nicht mehr. Die Banken konnten lange noch wegschauen, also durch Erleichterung der EZB. Diese enden nach 3 Jahren, wo wir jetzt aktuell uns befinden, je nachdem, vielleicht auch 26, zieht sich noch ein 26 rein. Und da wird einiges, das betrifft auch nicht nur Projektentwickler, auch Immobilienbestandshalter, die vielleicht ein bisschen risikoreich finanziert haben oder zu hoch und kein Geld mehr nachschießen können jetzt bei Prolongationen. Also da wird aus meiner Sicht einiges auf den Markt kommen. Wohnen ist immer noch was anderes als Büro. Wohnen haben wir halt den Druck, die Nachfrage ist hoch. Ja, und wie du sagst, die Mietpreise sind jetzt im Durchschnitt bei 15 Euro. Wir wissen, glaube ich, beide, wenn wir halbwegs innerstädtisch sind und da kommt was aus dem Markt, dann stehen auch 60 Leute vom Eingang. Und dann kriegt der Makler noch einen Umschlag und wir landen bei 20 Euro Angebotsmiete wahrscheinlich irgendwo. Und das sind ja so die Tatsachen. Ich glaube, in den nächsten 2 Jahren kommt viel auf den Markt. Ich höre es auch von Maklern, dass dort es schon viele, wie sagt man so schön, Pitches gibt auf Themen, die jetzt im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. An Grundstücken, angefangenen Sachen etc. Also da könnte Bewegung reinkommen.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Nun kennt ihr euch als Finanzierer ja da deutlich besser aus. Ich habe immer geglaubt, dass nach den Crashs, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, Hypo Real Estate, Lehman, dass die Banken so stark auch reguliert oder überreguliert sind. Ich höre das auch teilweise von der DKB oder auch von der Berlin-Hyp, dass wenn die einen notleidenden Kredit haben und einen Kredit kriegt keine Zinsleistung mehr, dann muss das reported werden. Also und das muss
bevor es als Default gilt, dauert es ein bisschen. Also wir haben in Deutschland mindestens 2 Banken, die wirklich schwer wackeln. Aus meiner persönlichen Sicht, ich werde mal gerne Namen nennen, ist das Eigenkapital vor 2 Jahren schon weg gewesen. So, jetzt müssen wir schauen, was mit denen passiert. Wie gesagt, die konnten sich noch lange retten, indem sie die Erleichterung genutzt haben, die es gab von Seiten EZB an der Stelle oder auch von der BaFin. Jetzt ist so langsam Tag der Wahrheit und man merkt bei den Teilnehmern erhöhte Nervosität. Also da werden die Gesichter länger. Wir schauen mal.
Das, was mich auch umtreibt, ist, wenn man sieht, was Donald Trump seit seiner Präsidentschaft gemacht hat in Amerika. Also man kann zu Donald Trump immer eigene Meinung haben, wird jeder Zuhörer auch haben. Er will ja mit Elon Musk zusammen jetzt unheimlich den Staatsapparat rasieren. Das heißt, er wird Tausende und Abertausende Leute aus dem Staatsapparat entfernen. You're fired. Das war ja mal eine Sendung, die er gemacht hat. In Amerika geht es übrigens oft einfacher als bei uns. Das weiß jeder. Und ich habe mir sagen lassen, dass alle diese Menschen in der Regel, die sind im mittleren Alter, 40 bis 50 Jahre alt, die haben alle Häuser finanziert. Mhm. Ja, die haben in der Regel keine richtig sichere Altersvorsorge in Amerika, weil das nicht so gut ist wie bei uns. Die müssen das aktienbasiert machen.
Mhm. Also die Staatsbediensteten haben schon so ein Pensionsfonds.
Ja, das haben die, aber viele verlassen sich ja gerne und vor allem auf Aktien, was in Amerika im Moment auch richtig gut gelaufen ist. Wenn man sich die Aktie von Berkshire Hathaway anguckt zum Beispiel, die hat, glaube ich, in den letzten Monaten fast 60% zugelegt.
Obwohl der noch Cash hat, also der hat kaum Anlagen aktuell.
Er hat noch,
der weiß was.
Er hat 140 Milliarden Cash, er wird nie pleite gehen. Also jeder muss wissen, wo er anlegt. Also ich habe da zumindest mal was angelegt. Es ist interessant, was in Amerika jetzt passiert. Und Amerika lässt so ein bisschen vor allem mal dieses Thema jetzt ganz klar raus und er musste auch keine Rücksicht nehmen, weil es wahrscheinlich seine letzte Präsidentschaft ja ist, es sei denn, er kommt auf die Idee, irgendwie die amerikanische Verfassung zu ändern, dann wird er auf alle Fälle auch in Amerika große Schäden anrichten. Das ist so, das sagen auch Ökonomen, dass es nicht sein kann, dass er da Kanada unter Druck setzt mit Zöllen oder die Automobilindustrie, die in Mexiko produziert, der sagt frei heraus, kommt doch einfach zu uns, macht doch hier unsere, macht doch die Werke bei uns. Ich meine, die deutschen Autohersteller haben die Werke dort schon gemacht. Trotzdem hat Audi zum Beispiel in USA den signifikantesten Einbruch der Geschichte. Ja.
Also das gab es ja vorher, also muss man so sagen, hast du recht, aber das war eigentlich nur Trump, also auch mit der, wie hieß denn dieser schöne jetzt, Inflation Reduction Act von Biden, das war ja nichts anderes. Also die haben ja damit aktiv Unternehmen auch bei uns abgeworben, aus verständlichen Gründen, dass die auch teilweise gehen, also Energie, politische Unsicherheit bei uns, also da waren ja die Zusagen nicht ganz so eingehalten worden. Nichts ist wichtiger als Verlässlichkeit. Das betreibt er weiter. Er wird Schäden hinterlassen, ganz klar. So eine Verschlackung, glaube ich, klar, wird die mit Schmerzen verbunden sein, aber sie muss wahrscheinlich dort genauso sein, wie sie bei uns längst überfällig ist. Wir hatten uns im Eingang auch schon kurz darüber unterhalten, dass natürlich auch der Reformwillen bei uns jetzt durch die expansive Geldpolitik, die da stattfindet, quasi null ist. Ich sehe nicht, dass wir da signifikante Reformen sehen. Wir werden vielleicht ein bisschen was beim Thema Migration sehen, aber vieles andere wird einfach nur mit Geld zugeschüttet werden, bis keins mehr da ist.
Das, was letzten Endes vor allem in unserem Land passieren muss, und ich glaube, da waren die Amerikaner immer ein Stück schneller. Wir sind in vielen Prozessen zu langsam. Das sind nicht nur Verwaltungsprozesse. Ja. Wenn ich sehe, ich habe seit 7 Jahren jetzt einen B-Plan, irgendwo mit einer bezirklichen Rahmenplanung vorweg. 2018 angefangen, 2025 stehe ich noch nicht mal am Ende von dem B-Plan. Wir werden in 28, also 10 Jahre, nachdem wir das Baugebiet angefangen haben zu planen, wird man 2028, wenn es gut läuft, Baubeginn haben. Und das ist viel zu lange. Ja. Eigentlich sagt das Gesetz, nach 3 Jahren muss der B-Plan festgesetzt werden. In anderen Bundesländern geht es, in Berlin geht es nicht. Klar, wir haben diese zweistufige Hierarchieebene. Wir haben die Senatsverwaltung und wir haben auf der anderen Seite die Bezirke, die entsprechende Planungshoheiten haben. Aber wenn du das bei den Großquartieren schneller auf den Weg bringen musst, dann muss ich für die Genehmigung der Großquartiere was ändern. Neulichterfelde 11 Jahre, Gartenfeld 9 Jahre.
Bis Baubeginn.
Bis Baubeginn. Und dann fragen sich natürlich die Menschen, weil die das ja nicht wissen, ja, dann fragt sich ein Feuerwehrmann oder eine Krankenschwester natürlich zu Recht, da stehen da überall, steht ja, Stadtentwicklungsplan 2030, 2040, dann gucken die vielleicht da mal rein und sagen, das sind ja alles Projekte, die sind ja schon 2017, 2018 angefangen worden. Wieso stehen die denn dann nicht in 3, 4, 5 Jahren? Warum haben wir denn nicht diese Tausenden von bezahlbaren Wohnungen, die die Leute jetzt brauchen? Die Umzugsaktivitäten in dieser Stadt kommen zum Erliegen.
Ja.
Also das, was viele machen, das sieht man an der Stadtautobahn, wenn man in Neukölln beim Zapf da vorbeifährt. Es kommen immer mehr Container dazu. Da sind übrigens Möbel und irgendwelches Zeug von Leuten ist eingelagert, ja. Mhm. Das kommt immer mehr dazu, aber Umzüge, seine Umzugswagen, die stehen teilweise da, ohne dass die noch jemand braucht, weil das Umzugsgeschäft in Berlin ist um 70% eingebrochen. Kann ja auch keiner umziehen, findet ja, ja keiner eine neue Wohnung.
Für keine neue Wohnung.
Das Was die Leute noch machen können, ist wegziehen. So, aber das ist für mich wäre das keine Alternative. Ich denke, schnellere Prozesse, auch gerade die jüngeren Leute, die vielleicht einen Bock drauf haben, in der Verwaltung anzufangen, die werden die Chancen bekommen, weil gerade in Berlin in den Verwaltungen hören die Babyboomer auf. Ja, das sind okay, die zu Westberliner Zeiten eher in der Verwaltung gearbeitet haben. Das war so ein Slogan. Ja, da hat man dann gesagt, Mensch, in Berlin haben wir keine richtige Industrie. Da hat man dann so Anfang der 80er Jahre hat man immer gesagt, Mensch, gehst du in die Verwaltung, gehst zur Polizei, gehst du zur Justiz, wirst du Justizvollzugsbeamter. Mhm. Oder der absolute Slogan war, werd doch Sozialversicherungsfachangestellter und geh zur BFA. Ja. Weil wir hatten hier über 20.000 Mitarbeiter, nur alleine bei der BFA.
Ja.
Ich kenne genug Leute, die da waren. Da haben Freunde von mir damals gesagt, das ist das größte Heiratsinstitut der Stadt gewesen, die BFA. Und heute heißt es ja Rentenversicherungsanstalt für Angestellte. Also da hat man auch alles gehabt. Aber ja, die jungen Menschen, die heute wirklich in die Berliner Verwaltung gehen und auch vielleicht in die Planungsbereiche der Verwaltung, da kann ich nur sagen, räumt da auf, macht die Dinge schneller, bringt eure Kenntnisse ein, ihr seid alle fit. Und das ist das, wenn ich mit meiner Tochter spreche zum Beispiel, dann sage ich da auch immer, Leonie, es ist eigentlich mir total egal, was du machst, aber mach etwas, wo du die Gesellschaft und das, was wir in Deutschland mal hatten, dass wir das wieder zurückkriegen. Und ja, das können alle Menschen an den Stellen machen, wo sie eingesetzt sind. Hm. Und man muss sich nicht überall bremsen lassen.
Absolut. Ein Appell an die Jugend.
Ein Appell.
Ja, reißt was ein.
Ja.
Was euch nicht passt.
Ja. Übrigens, vielleicht noch eine Bemerkung, weil das auch mit meiner Tochter besprochen habe. Der Erfolg der Linken. Du hast davon gesprochen, dass die Linken bei der letzten Wahl in Berlin, bei der Bundestagswahl, sind die ja immerhin so stärkste Kraft geworden.
Ja.
Eine stärkste Kraft wirst du in Berlin jetzt schon mit 19,9%. Ja, das sagt auch schon einiges darüber aus. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, da sage ich, Mensch, du folgst doch da immer einer linken Politikerin, weil du deren Podcasts und sowas so gut findest. Mhm. Und da meint sie, ja, das ist die Anne Reicheneck und so. Und ich habe mich jetzt damit noch nicht beschäftigt. Aber meine Tochter meinte, die hat die beste Werbung für die Linken unter den Menschen unter 25 gemacht. Also okay, ich weiß es nicht, ob das stimmt.
Also Thema Wohnungsbau, bezahlbare Mieten.
Ja, da hat sie was gemacht und ich habe ja auch gehört, dass die AfD sehr viele Stimmen bekommen hat, weil sie einen unglaublich guten Auftritt haben bei TikTok und bei all diesen Dingen, die ich nicht nutze. Ja.
Die asozialen Medien.
Also ich muss mich vielleicht damit mal irgendwann anfangen zu beschäftigen, aber ich habe wenig Zeit und ich bin jetzt auch nicht so so medienaffin. Heute mit dir mache ich das gerne, weil ich dich lange genug kenne.
Ja.
Aber das ist für mich auch ein interessantes Phänomen, dass du die Wahlen beeinflussen kannst tatsächlich mit den sozialen Medien bei den jungen Menschen. Also sollten vielleicht mal etablierte Parteien auch darüber nachdenken, dieses entsprechende Medium besser zu nutzen. Vielleicht machst Absolut. Du den nächsten Podcast ja mal mit Klaus Wowereit oder machst den mal mit Peter Strieder oder so.
Also wir haben demnächst ein bisschen Politik hier. Die Petra Müller kommt.
Okay.
Ja, die war ja lange Bundestagsabgeordnete und ist jetzt Head of Development bei, wie heißt sie neuerdings? Periscope, nicht mehr DLE. Und wir haben demnächst auch eine Veranstaltung bei uns. Da können wir schon mal ein bisschen spoilern. Da haben wir jemanden, der für die Immobilienbranche sehr, sehr unangenehm war, vielleicht auch noch ist, weiß ich nicht. Er ist Baustadtrat, wenn wir noch keinen Namen nennen.
Okay.
Aber da gibt es ja so einen, der...
Der aus dem Inner Circle unserer schönen Stadt kommt, aus Richtig. Dem Innenstadtbezirk Berlin-Kreuzberg.
Der traut sich in die Hülle des Löwen zu den Immobilieninvestoren bei uns. Wir schauen mal, das wird interessant. Vielleicht nochmal zurück zum bezahlbaren Wohnbau. Ihr macht ja gerade das schöne Projekt in Französisch Buchholz. Da seid ihr auch schon eine ganze Weile mit unterwegs. Planfeststellungsverfahren, nicht Planfeststellungsverfahren,
B-Planverfahren.
Infrastruktur in Form von Verkehr. Wie sind da deine Erfahrungen? Thema gerade Geschwindigkeit. Also ich glaube, das ist ja das, was das große Problem ist. Geld findet man noch, aber Thema Geschwindigkeit.
Ich war gestern tatsächlich auf einer Veranstaltung von einer der großen Parteien, die jetzt auch in den Bundestag sich vorgenommen haben, in die Regierung zu gehen. Also es kann nur die CDU oder die SPD sein. Nee, es war die SPD. Mhm. Ich war in so einem Stadtentwicklungs- und Mobilitätsausschuss und habe alte Schäferei vorgestellt, in der Tat. Und da waren Politiker aus München, der mir dann sagte, er versteht es gar nicht, dass ich heute, obwohl doch die Planungen fertig sind, dass ich heute mit dem Berliner Senat und der Frau Ute Bonde darüber spreche, dass da noch die S-Bahnhöfe fehlen oder dass da im Grunde der ÖPNV erst noch neu gedacht werden muss. Ja. Und dann hat er mir erzählt, München-Riem, das war ganz klar, als man den Flughafen dicht gemacht hat, hat man sofort die U-Bahn dahin geplant. Mhm. Und wir wissen alle, viele werden da zur Exporeal fahren, wie gut man in die Messestadt Ost kommt.
Absolut.
Ich habe ihm gesagt, das Problem ist nicht, dass man das nicht schon geplant hatte. Übrigens, die beiden Bahnhöfe, die ich brauche, Bucherstraße und Schönerländer Straße an der S8, die hat sogar die DDR zu DDR-Zeiten schon gebaut, weil man da oben Plattenbauten errichten wollte. Das, was dazwischen kam, war der Mauerfall und die Wende. Und dann wurde das von Buch aus nicht mehr in die Richtung weitergebaut. Mhm. Die Gleisverbreitungen sind schon da. Ich habe das Gefühl, dass ich vor allen Dingen in den 4 Jahren, wo die Grünen dieses Verwaltungsressort Mobilität, Verkehr hatten, dass sich da in dieser Beziehung wenig getan hat.
Okay.
Die Grünen haben vor allem Wert darauf gelegt, diese Fahrradstrecken auszubauen, Fahrradautobahnen zu machen. Aber mir ist aus der Senatsverkehrsverwaltung auch gesagt worden, dass 4 Jahre in dieser Zeit gar nichts gemacht wurde. Ist auch keine Planung in Auftrag gegeben worden. Ich habe jetzt bei Frau Bonde ein extrem gutes Gefühl. Sie kommt vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Sie ist eine erfahrene Verkehrspolitikerin. Und die spannende zweite Frage, die sich da stellt, unsere Verkehrsplanung liegt vor. Ich glaube, die finden die meisten Menschen auch gut. Auch insbesondere im Rahmen der Bürgerbeteiligung haben die Bürger da oben gesagt, klasse, wir wollen auch keinen Verkehrsträger bevorzugen. Wir haben noch 4 Mobilitätshubs, Quartiersgaragen. Wir werden also mit vielen Autos da oben anfangen. Aber wenn der Verkehr dann in den Quartieren abnimmt, da kann man auch nicht richtig reinfahren. Sondern man muss das Auto in die Garage stellen dann. Und später kann man auch diese Mobilitätshubs wieder zurückbauen. Und dann kommt an die Stelle halt eine Nachverdichtung. Ja? Oder sie kommt eine soziale Infrastruktur hin. Also ich denke, dass es funktionieren kann. Insbesondere ist das ein renommiertes Büro, Hoffmann und Leichter, die für uns da arbeiten, die auch für die Bundesregierung, auch für den Senat schon gearbeitet haben. Du brauchst heute wirklich den öffentlichen Personennahverkehr. Ohne den geht's nicht. Der muss mitgedacht werden.
Absolut.
Und du musst vor allem auch eins machen. Du musst natürlich am Ende in so einem großen Quartier eine Schule bauen. Wir bauen eine Schule für 1200 Kinder. Oder haben sie zumindest geplant. Wer sie baut, steht noch nicht fest. Wir haben 2 Kitas.
Also wem gehört die Schule dann?
Na, das ist noch nicht ganz klar. Das ist ja eine öffentliche Daseinsvorsorgemaßnahme. Normalerweise würde das Land Berlin ja eine Schule bauen. Nun weiß man, dass das Land Berlin zumindest bis zu dem neuen großen Paket der Bundesregierung über die Mittel nicht verfügt hat. Schulbau wird ja, wenn es die Bezirke eben nicht selber machen, wird ja Schulbau vor allem von der HOVUG durchgeführt.
Und die mieten es quasi an.
Ja, das ist ein Finanzierungsmodell, was die HOVUG oder auch Goldbeck zum Beispiel im Land Berlin schon gemacht hat.
Ja.
Wir wollen auf diesen Zug durchaus aufspringen. Es gibt jetzt Modelle, auch PwC hat ein Modell neulich mal vorgestellt, wie Schule finanziert wird über ein Mietkaufmodell mit Heimfall. Also das natürlich muss die Schule muss immer irgendwann nach einer bestimmten Zeit wieder zurück ins Eigentum der Kommune. Man kann das auch irgendwie mit Abgabe des Grundstücks im Erbbaurecht regeln. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind mit den Behörden da in Kontakt und im Gespräch. Aber gerade beim ÖPNV kann ich natürlich letzten Endes zwar die Planung liefern, ich kann aber den ÖPNV natürlich da nicht hinstellen. So, und das ist auch so ein Punkt. Wir haben mehrere Quartiere. Es gibt ja, ist nicht von uns, von der Treukorn, aber die Gewoback hat zum Beispiel noch Gartenfeld. Das ist eine Insel. Ja, da werden die ersten 1100 Wohnungen jetzt gebaut und es ist noch nicht klar, wie der ÖPNV dahin kommt. Also man kriegt jetzt durch die Siemensbahn, wird man irgendwo einen Gleisanschluss in die Richtung bringen.
Dauert
ja, dann ein Brücken fehlen. Also es ist nicht ganz so einfach. Und ich weiß, neulich da Felde unten, wo die Rotgruppe was macht, da ist ja am Ende auch ein schwieriger ÖPNV, wenn irgendwann mal 2.900 Wohnungen oder 2.000 Wohnungen dazukommen, selbst wenn es 2.000 nur sind. Ich weiß nicht genau, wie viel da gebaut werden, aber es ist eine Herausforderung und diesen Herausforderungen muss man sich frühzeitig stellen. Du kannst nicht erst sagen, der B-Plan ist da, sondern du musst vorher im Grunde diese Dinge auch bezirklich und auf der Senatsebene umsetzen. Aber da habe ich bei der jetzigen Landesregierung keinen Zweifel, dass die das auch machen und dass sie es erkannt haben.
Ja. Das ist ja auch benachbart, das Projekt in Blankenburg, die links und rechts vom Blankenburger Pflasterweg sollte viel gebaut werden. Da ist ja das Riesenthema Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel. Blankenburg ist jetzt schon ein einziger an der Verkehrsinfarkt morgens und abends. Über Busse braucht man nicht nachdenken, weil die können in keine Richtung fahren. Also man braucht ein Gleis. Schauen wir mal. Also ich glaube, die Straßenbahn, die nächste ist irgendwo in Weißensee. S-Bahn ist theoretisch da. Ob man da eine Abzweigung hinkriegt, keine Ahnung. Aber da ich meine mal 5.000 Wohnungen gelesen zu haben, die da hinkommen sollen. Also man muss dort was tun. Aber wenn man das nicht tut, dann kann auch niemand hinziehen.
Also unser Gleis geht am Karower Kreuz vorbei und wird nach links verschwenkt, ohne dass wir den Turmbahnhof Karower Kreuz brauchen.
Ja.
Das ist extra so gemacht worden, weil in der Zeitung stand auch, dass der Turmbahnhof aufgrund der Planungsvorläufe und der Realisierungs Probleme sind ja Ringbahnen, kreuzen sich ja mehrere S-Bahn-Linien, weiß man nicht genau, weil man Mitte der 30er Jahre wird man das vielleicht irgendwann in die richtige Richtung kriegen. Wir haben das von vornherein so geplant, dass unser Gleis nach links verschwenkt und zwei S-Bahnhöfe hinkommen. Das kann man aus meiner Sicht gut realisieren.
Ja.
Da gibt es auch Gespräche mit der Berliner S-Bahn mittlerweile. Ich sehe, dass grundsätzlich natürlich Infrastrukturthemen auch mehr über die Stadtgrenze gedacht werden müssen. Wir sind ein Verflechtungsraum. Wir müssen auch nicht immer nur über Berlin sprechen, wir müssen über Berlin-Brandenburg reden. Es gab mal viele, viele Gespräche in der Fachkommission der sogenannten Landesplanung Berlin-Brandenburg, wo man auch mal dieses Sternenkonzept der entsprechenden ÖPNV-Einführung über die Stadtgrenze von Berlin aus Brandenburg realisieren wollte. Das ist halt auch schwierig. Und die Brandenburger haben ihre Vorbehalte gegenüber Berlin, umgekehrt auch. Aber große Metropolregionen auf der ganzen Welt, man sieht es in Paris, man sieht es sicherlich auch in vielen amerikanischen Großstädten, Singapur zum Beispiel, da musst du in den nächsten Jahren einfach ran. Und ich glaube, Berlin hat die Kraft dazu. Viele Menschen fragen sich zum Beispiel, wieso gibt es denn keine Interkontinentalverbindung nach Berlin? Ja? Warum muss ich dann immer nach Frankfurt, München oder Wien oder Zürich?
Ich glaube, die waren sogar schon unterschrieben.
Ja, und das wird sich, spät alles. Und das wird sich eben ganz, ganz lange nicht ändern, solange wir in der Stadt nicht diesen, wir haben zwar 4 Millionen Einwohner, aber wir haben nicht diesen entsprechenden wirtschaftlichen Aufschwung hingekriegt in den letzten 35 Jahren, den wir bräuchten, dass sich eben die Leute was anderes leisten können als das, was sie sich jetzt leisten. Und da finde ich, muss man auch offen drüber sprechen. Man darf das nicht negieren und man darf das auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist am Ende immer eine Frage des Einkommens von Familien oder von Singles ist. Wie will ein Single denn hier so eine 1.800-Euro-Wohnung
anbieten? Unmöglich.
Ja, oder wie will er für 900.000 eine Wohnung kaufen? Das ist doch unmöglich, wenn du 20 oder 25 Jahre alt bist. Das geht doch nicht.
Unmöglich.
Und wenn es das nicht gibt, dann brauchen wir sozialen Wohnungsbau, dann brauchen wir öffentlich geförderten Wohnungsbau und das ist mein Credo. Und das werde ich so lange machen, wie ich das machen kann, wie man mich lässt.
Ich finde das ein sehr schneller Schlusssatz. Ich bedanke mich. Ja. Wir trinken vielleicht noch mal einen kleinen Schluck. Bisschen trocken geworden gerade.
Ich danke dir für die Einladung.
Vielen Dank. Und wir hoffen, dass dein Projekt schnellstmöglich umgesetzt wird.
Ich komme wieder vorbei, wenn es soweit ist.
Ich würde mich freuen.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.